We've got to change the culture, and we have to start from an individual standpoint that everything matters.
Cleveland. Eine Stadt, die einst strotzte vor Energie, Stahl, Autos, Industrie. Das Herz Clevelands schlug laut. Ein Himmel voller Rauch und Hoffnung. Hier war Arbeit, hier war Zukunft und hier war Football. Die Cleveland Browns, benannt nach ihrem Gründer Paul Brown, den Coach, der Football systematisierte. Playbooks, Filmstudium, Position Coaches, Scouting, Farm Teams, vieles, was heute selbstverständlich ist, begann bei ihm. Er prägte Generationen von Spielern und Coaches. In den 50er Jahren dominierte dieses Team die Liga. Titel, Ruhm, Stolz, die Browns waren Cleveland und Cleveland war Football. Doch dann kam die Leere. 1996, wenige Jahre nach Paul Browns Tod, wurde eine Stadt über Nacht verraten. Teambesitzer Art Modell verkündete den Umzug raus aus der Stadt. Unumkehrbar, wie er selbst betonte. The bridge is down, burned, disappeared. There's not even a canoe there for me. In Cleveland schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Bürgermeister Michael White kündigte einen kompromisslosen Kampf an. The Cleveland Browns are ours. Keep your hands off. Doch Worte halfen nichts. 6 Lastwagen, beladen mit Helmen, Pads, Jerseys, sogar mit medizinischem Gerät, rollten vom Trainingsgelände los. Der Bürgermeister von Berea bestätigte nur trocken, die Trucks sind unterwegs nach Baltimore. Die Browns verschwanden, einfach so. Mit ihnen verschwand mehr als ein Team. Es war, als hätte man der Stadt selbst das Herz herausgerissen. Die Franchise wurde nach Baltimore getragen und dort, als Ravens, sofort zum Contender, den wir bis heute kennen. Während Cleveland nur Staub und Stille blieb. Doch Football kam zurück. 1999, ein neues Team. Derselbe Name, dieselben Farben. Hoffnung auf Wiedergeburt, auf Erlösung. Doch diese Hoffnung blieb unerfüllt. Jahr für Jahr füllten sich die Stadien. Jahr für Jahr verließen die Fans sie mit gesenkten Köpfen. Ein einziges Playoff-Spiel in über 20 Jahren. Trainer kamen und gingen. Quarterbacks wechselten wie die Jahreszeiten. Der Mythos wurde zur Last. So wurde aus der glorreichen Vergangenheit ein Symbol für das Scheitern. Wie die Stadt selbst. Cleveland, einst ein Motor Amerikas, kämpfte mit Niedergang, mit Abwanderung, mit dem Gefühl, vergessen zu sein. Die Browns spiegeln diese Geschichte. Eine Geschichte von Schmerz, von Hoffnung, von Treue und von Niederlagen. Von einer Losing Franchise. Ein Begriff, ein Stempel, eine Bürde, doch auch ein Spiegelbild. Von einer Stadt, die sich nicht aufgibt, von Fans, die noch immer jede Woche in Orange und Braun erscheinen. Von Menschen, die trotz allem glauben, dass es irgendwann wieder anders wird. Dies ist die Geschichte einer Kultur, die nicht gewinnen kann, aber nie aufhört zu hoffen. Doch vielleicht steckt genau darin die eigentliche Frage. Gibt es neben der viel zitierten Winning Culture auch so etwas wie eine Culture of Losing? Und was macht das mit einer Stadt, mit einem Team und mit den Spielern und den Fans?
Gibt es wirklich eine Culture of Losing? Das soll heute das zentrale Thema sein dieser zweiten Folge des Sideline-Podcasts, powered by der Footballerei, mit mir, Sönke, und der unvergleichlichen Stimme von Tristan Seidt, die ihr eben im Intro gehört habt. Vielleicht kurz einmal die Cleveland Browns in Zahlen. mit ein paar wenigen Zahlen. Wir enthalten uns ja ansonsten der Welt der Zahlen, aber hier ist es vielleicht ganz sinnvoll, um einmal zu framen, wo wir uns befinden. Die Cleveland Browns, die nach der Wiedergründung 1999 in 25 Saisons, die sie gespielt haben, 22 Mal mehr Spiele verloren als gewonnen haben und nur 3 Mal mehr Spiele gewonnen als verloren haben, mit 11 Head Coaches und 40 Starting Quarterbacks mehr als jedem anderen NFL-Team vergönnt war, in dieser Zeit an den Start gingen, die wenigsten Touchdowns erzielt haben, die meisten Punkte kassiert haben, schwierige bis fragwürdige Draft-Entscheidungen gefällt haben, kein First-Round-Pick in den Jahren vor dem letzten Draft hatten und nur 1 von 4 Teams sind, die noch nie in einem Super Bowl waren. Neben den Browns sind das die Jaguars, die Lions und die Texans. Ja, all diese Punkte und auch deine Schilderung aus dem sehr eindrücklichen Intro, lieber Tristan, führen eigentlich zu der einen Frage. Bedingt das alles, was wir jetzt hier zusammengetragen haben, oder lässt sich daran eigentlich der Begriff Culture of Losing, lässt sich das rechtfertigen?
Das ist die Frage, der wir nachgehen wollen, beziehungsweise ich hatte ein interessantes Vorgespräch mit einem der Co-Produzenten dieses Podcasts, mit Scott Danton, weil am Anfang sprach ich von Losing Culture und der mir sehr richtig sagte, naja, eine Losing Culture müsste etwas Bewusstes sein, dass man bewusst verlieren will. Wenn man sich aber mit dem Verlieren so ein bisschen arrangiert und sich darin so einrichtet, dann würde er ist Amerikaner, es Culture of Losing nennen. Und ich erinnere mich noch, Sönke, ich habe mich direkt danach bei dir gemeldet, erinnerst du dich? Und
habe
gesagt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir es lieber Culture of Losing nennen, weil wir haben, glaube ich, oder wir wissen es nicht, wir werden es klären in den nächsten 10 Minuten, denke ich, ob sowas bewusst herbeigeführt ist oder ob es diesen verschiedenen Teams wirklich passiert. Und das ist eine Frage, die dann letztendlich dann beantworten wird, wo gibt es eine Culture of Losing, die dort entstanden ist, und wo gibt es vielleicht eine Losing Culture? Und bei den Browns ist halt die Frage, also da identifiziere ich ganz klar eine Culture of Losing, denn hinter, was du gerade beschrieben hast, hinter all diesen Wechseln auf Leitungsebene, sei es Owner, sei es GMs, sei es Quarterbacks, da kann ja keine Absicht dahinter stecken, weil dafür ist es zu chaotisch. Ja. Und das macht die Browns dann doch schon anders als so manches andere erfolglose Team.
Aber glaubst du nicht auch, ich sag mal so, das ist ja jetzt die Draufsicht, die wir aus Fanperspektive haben, aus analytischer Perspektive haben letztlich, auf diese 25 Jahre, die oder 26 Jahre, die es ja immerhin sind. Wir kennen die Vorgeschichte, die du uns ja erzählt hast im Intro. Na, dass es also zwischen 96 und 99 quasi kein Footballteam in Cleveland gab und dann es zur Neugründung kam. Letztlich ist es eben die Frage, ob das so eine self-fulfilling prophecy ist, dass wir das auch erwarten. Also dass wir das Scheitern, ich nenne es jetzt mal das Scheitern der Cleveland Browns, das permanente Scheitern, das nach und nach immer wieder Scheitern. Und dann gibt es mal eine Saison, wo es mal ganz gut läuft und jeder oder viele ahnen dann aber, naja, das wird schon nicht von Dauer sein. Und das ist eben die Frage. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung in unserer Draufsicht der Dinge. Und was ist eigentlich mit der Innenansicht? Was ist mit der Sicht der Cleveland Browns auf diese Prozesse?
Ja, vor allen Dingen ist dann nochmal die Frage, wahrscheinlich unterscheidet sich die Sicht der Spieler oder der Coaches dann auch nochmal von der Sicht der Owner und GMs wahrscheinlich.
Und der Fans, ne?
Und der
du
Fans,
ja zu Recht so angesprochen natürlich. Hast, ne? Ganz ja. Genau, ja. Ja. Das wäre natürlich die Frage, weil wir sehen vielleicht, Verlierer. Und die Innenansicht ist aber, hey, Leute, wir haben versucht, jedes Spiel zu gewinnen. Und wir sind der Meinung, wir haben das mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, im besten Sinne auch getan. Und das ist eben die Frage. Ist das mit Losing, mit der Culture of Losing, würde ja dann wieder dieses systematische Verlieren irgendwie nach vorne stellen. Ne? Das ist eben die Frage. Ist das
möglich? Ich glaube, dass bei den Browns, wie gesagt, eine Systematik von oben sehe ich da nicht. Aber was du eindeutig sehen kannst, ist, dass das auch identitätsstiftend sein kann. Und ich meine, Fankultur hat immer vor allen Dingen was mit Zusammenhalt zu tun. Also sich zu versammeln unter einer Farbe, unter einem Namen, unter einer Flagge, unter gewissen kulturellen Codes, also ja. Musik oder Jerseys. Es gibt so verschiedene kulturelle Codes und Logos, die alle dazugehören. Und das gibt ein Gefühl von Miteinander und von ein Wir-Gefühl. Und das ist ja das, was viele Menschen auch, vor allen Dingen die es am meisten abstreiten, ja immer wieder auch irgendwie suchen. Nach so einem Gefühl von, ich gehöre irgendwo dazu. Und ich kann aber auch innerhalb dieser Gruppe ganz unabhängig sein, weil es reicht, wenn ich ein Jersey anhabe, ich muss im Stadion mit niemandem reden. Aber ich bin Teil einer Gruppe und kann die auch wieder verlassen. Es ist ein sehr entspannter Kult, wenn man Fan ist von einem Sportteam, so. Und das kannst du ja über ganz verschiedene Arten und Weisen herstellen. Es gibt natürlich diese Teams, die immer gewinnen. Die haben auch, glaube ich, nochmal ganz andere Fans. Das sind richtig, so diese Fans. Ja. Man hat das ja jetzt auch bei anderen Teams gesehen, wenn dann mal ein erfolgreiches Team so ein bisschen durchhängt mitten in der Season, dann sind auf einmal die Plätze leer. Richtig, weil es gibt so diese sogenannten, wie man auch so schön sie nennt, Schönwetterfans.
Ja.
Die halt nur dann kommen. Die gibt's halt auch. Aber es kann eben auch dieses permanente Verlieren, wenn es eine Art von permanenter Wiederholung hat. Und ich glaube auch, in der Stadt Cleveland besonders, das gilt übrigens auch für Detroit, auf eine Stadt trifft, die eben diese Art von Niederlagen auch auf anderer Ebene kulturell erlebt hat und durcharbeitet, dass das natürlich ein Identitätsstift ist. Es ist dieses, wir sind die Niedergeschlagenen, und wir versuchen es aber immer wieder, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das ist halt dieser Unterschied. Es gibt diese Fankultur, die sagt, wir werden euch oder wir gewinnen alles. Oder halt auch eben das andere Extrem sozusagen sind diese, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir machen weiter. Ja. Und da gibt's ja ein paar Beispiele. Und das, wie du auch gesagt hast, es gibt immer natürlich auch phasenweise Unterschiede. Also bei den Bears kenne ich das ja auch. Da gab's auch immer wieder Phasen, die sehr, sehr erfolglos sind. Und dann entsteht darüber auch irgendwie so ein Wir-Gefühl. Und was ein Wir-Gefühl auch immer auch irgendwie braucht, ist ein die anderen-Gefühl, ja? Ein Wir braucht
wir gegen die anderen, ja.
Genau, wir gegen die anderen. Und bei den Bears ist das zum Beispiel eindeutig, war das immer lange Zeit die Owner-Familie. Es war immer so für Chicago-Fans war klar, ja, irgendwie die Owner sind schuld. Obwohl die Owner relativ volksnah eigentlich sind, vergleichsweise.
Ja. Und hat sympathisch man die, ja auch rüberkommen, ne, als Familie.
Und durchaus sympathisch, genau, und als Familienbetrieb sozusagen.
Ja.
Aber trotzdem hat man die immer so ein bisschen als die Verantwortlichen ausgemacht für die Misere, was auch nicht von der Hand zu weisen ist aufgrund verschiedener Entscheidungen. Und das ist bei den Browns natürlich ähnlich, wobei du bei den Browns ein Problem hast. Du kannst nicht einen Owner ausmachen, weil das ja dauernd gewechselt hat. Also die Owner haben ja, ich glaube, die Rekordzeit nach 99 ist es, glaube ich, tatsächlich 10 Jahre gewesen von einem durchgängigen Owner. Die meisten sind dann manchmal, es gibt 2 Jahre, 3 Jahre, es ist wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Und du hast also noch nicht mal ein Feindbild, was du dir so richtig aufbauen kannst.
Richtig,
und,
genau.
Und daher finde ich Cleveland so einen besonderen Fall, weil es sich trotzdem, im Gegensatz zu den Bears, irgendwie identifiziert mit diesem ganzen Team und auch mit dem, was so dahinter steckt, weil die Owner bleiben austauschbare Masken. Und die damit aber dieses Wir gegen alle anderen, wir gegen alle, so, dass sie das irgendwie zu ihrer Identität machen. Und das ist halt erstaunlich, dass das immer wieder so lange trägt und funktioniert und hat vielleicht eben auch mit der Deindustrialisierung dieser Stadt zu tun, die wenig übrig gelassen hat von anderen Dingen.
Ja, das könnte tatsächlich gut sein. Es gibt ja dieses Dog Pound, ne, das sind ja die, das ist ja diese kultige, legendäre Fangruppe der Cleveland Browns, ne, die mit den Hundemasken da, das ist ja immer sieht immer recht martialisch aus, die dann im östlichen Teil der Fansektion da sich bereit finden. Ne? Das ist ja auch eine alte Tradition da. Die 2 Cornerbacks haben das erfunden, glaube ich, in den 80er Jahren schon. Und also diese Fangruppe ist ja durchaus, wie du auch sagst, die sind ja auch sehr treu. Die sind sehr treu, auch in der Niederlage. Also das ist jetzt immer die Frage, gehen die Fans, wie siehst du das? Gehen die Fans erstmal tatsächlich davon aus, das wird wieder eine losing Season? Oder glaubst du, dass es durchaus eher das ist? Und du hast es zweimal in deinem Intro, kommt das Wort Hoffnung vor. Und ich finde, das kann man ja vielleicht auch nochmal hier darstellen und sagen, okay, es gibt die Hoffnung auf Wiedergeburt. Ich glaube, so hast du es bezeichnet. Und die besteht ja trotz allem, trotz des regelmäßigen Nicht-Erfolgreich-Seins, besteht die ja immer weiter. Da stellt sich natürlich wirklich die Frage, was treibt diese Menschen, was treibt auch diese Organisation im Ganzen, was treibt die Fans, was treibt die Spieler an, immer wieder diese Hoffnung in sich zu halten oder auch neu zu erlangen, um trotzdem weiterzumachen. Wo ist dieses Trotzdem?
Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die, glaube ich, förderlich sind für diese doch starke Fankultur. Das eine ist, dass du bei den alten Browns eine Vergangenheit als ein erfolgreiches Team hast. Also du kannst dich immer wieder darauf berufen. Die haben ja Meisterschaften gewonnen, aber eben bevor es zu dem Merger kam und zum ersten Super Bowl. Also die Meisterschaften waren vorher. Aber ja, es gab ja mal eine erfolgreiche Phase in den 50ern vor allen Dingen und auch in Anfang der 60er. Und es gibt, glaube ich, das sind immer wieder Dinge, auf die man sich beziehen kann. Das heißt, das ist natürlich auch identitätsstiftend. Du kannst irgendwelche Spieler nennen, über irgendwelche legendären Games reden und tolle Ergebnisse. Das ist einerseits da. Es ist also keine Culture of Losing, die quasi seit 1946 besteht, sondern das ist ja ein Phänomen eigentlich der neuen Browns so richtig.
Richtig.
Und das wiederum ist der andere Faktor. Die haben dieses Team einmal verloren und dann gab es ja auch Proteste und alles Mögliche. Und diese Bevölkerung dieser Stadt hat sich dieses neue Browns-Team, wenn man es doch so nennen darf, wirklich selbst erkämpft. Die haben ganz klar der NFL zu verstehen gegeben, Leute, wir wollen hier ein Team. Und die haben dargestellt, dass sie ein Markt sind. Und das konnte die NFL nicht ignorieren.
Ja.
Und das ist eben das, die haben sich dieses Team selber zurückgeholt oder neu, die haben dieses Team schon mal selber wiedergeboren. Das heißt, diese Fankultur von Cleveland.
Ein schönes Bild, ja.
Die sind auch quasi der Vater dieses neuen oder der aktuellen Cleveland Browns.
Ja.
Und ich glaube, dass das eben ein Teil davon ist, warum das so treu ist. Ich muss mal kurz mich räuspern.
Ja.
Genau. Das sind die zwei Dinge, die ich identifizieren würde als eine Besonderheit bei den Browns, was sie unterscheidet von anderen Teams.
Ja. Jetzt gibt es ja, ich frage dich mal, das haben wir noch gar nicht so richtig thematisiert, jetzt auch wir beide untereinander nicht. Es gibt ja dieses Art-Modell-Gesetz. Ne? Art-Modell war ja der Besitzer 34 Jahre lang, bis er dann das Ganze nach Baltimore geschifft hat, wie du es ja ausgeführt hast. Und es gibt das sogenannte Art-Model-Gesetz oder die Art-Model-Rule, die besagt, dass kein Stadion, und es ging ja damals auch um einen Stadionneubau in den 90er Jahren, woran das Ganze dann letztlich scheiterte und dann eben nach Baltimore transferiert wurde. Es gibt dieses Art-Model-Gesetz, was besagt, kein Stadion darf außerhalb von Cleveland gebaut werden. Und dieses Art-Model-Gesetz soll jetzt ganz aktuell geändert werden oder erweitert werden, aufgeweicht werden, kann man auch sagen. Und es soll jetzt nicht mehr heißen, das Stadion darf nicht außerhalb Cleveland stehen, sondern es darf nicht außerhalb Ohios stehen. Denn was man wissen muss, auch für die Hörer, die Cleveland Browns planen 2029 den sogenannten Brock Park oder in Brock Park, das ist 16 Kilometer außerhalb von Cleveland, ein neues, funktionales Stadion zu bauen, was vollständig überdacht sein soll und was ja im Grunde auch dieser Dogfight-Mentalität, sage ich es mal, der Cleveland Browns in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du es siehst, in meinen Augen eigentlich diametral entgegensteht. Was macht das mit den Fans, um diese Frage von eben auch nochmal aufzugreifen? Kann es dazu führen, verlieren sich die Browns mit einer solchen Aktion möglicherweise ein zweites, ein drittes Mal?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass oft kommt man, das hat man ja immer wieder beobachten können, wenn es die Energie für ein neues Stadion gibt, gibt es auch oft die Energie für andere Sachen und nämlich für sportliche Erfolge. Das ist nicht immer der Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass das kann vielleicht der Kulturwandel sein, den die Browns brauchen, dass so ein Impuls, ein anderer Impuls nochmal da ist, der irgendwie einen frischen Blick drauf bringt. Also wenn man das jetzt mal ganz, ganz optimistisch formuliert. Ja, aber klar, natürlich, ich meine, das ist immer ein Risiko.
Ja,
natürlich.
Das meine ich weiß es nicht. Weil Ich bin jetzt auch nie in Cleveland gewesen, das muss man vielleicht auch mal klar sagen. Wir sind beide keine Cleveland-Natives, die jetzt da vor Ort waren. Nur die Bilder, die ich sehe, es gibt eine wunderbare neue YouTube-Doku auch über diese Dog Pound, über diese Fangruppe der Cleveland Browns. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil es wirklich auch eine Kulturgeschichte der Cleveland Browns mit beinhaltet. Und mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass die mit ihren Hundemasken so martialisch in dieser Fankurve sitzen. Stehen wird schwierig sein, im weitesten Sinne. Und das in einem überdachten Stadion tun, wo doch, sag ich mal, eigentlich die Identität der Browns immer irgendwie auch was mit Kampf und mit Schmutz zu tun hat, wenn wir jetzt mal wieder diese Brücke zur Industrialität, zur Industrialisierung, zur Deindustrialisierung schlagen wollen. Also mir fällt das ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass, also die Fans der Cleveland Browns es plötzlich total schön finden, in so einer Multifunktionsarena, überdacht auch noch, und dass es für mich so ein bisschen dagegen steht und ob nicht die Gefahr besteht, dass das irgendwie auch nach hinten losgeht. Du warst ja da eher optimistisch unterwegs.
Ich glaube, dass die Fans sich ja auch verändern und es wird neue Generationen geben. Und ich glaube, das NFL-Stadien verändern sich generell. Also die Bears machen das Gleiche gerade mit einem neuen Stadion, was so ein Erlebnispark wird. Und ich glaube, es wird als eine normale Veränderung wahrgenommen. Es ist natürlich schade. Also ich finde vor allen Dingen, dass all diese nördlichen Teams jetzt unter irgendwelche Dächer gepackt werden, finde ich tatsächlich eine Sünde.
Ja.
Aber ich vermute, dass die Fans halt da mitwachsen. Ich glaube, dass das ein, du hast ja gefragt, ob das ein Risiko ist. Ich meine, ein Risiko ist es, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das andere ist stärker. Es kann sogar sein, dass, was ich gerade meinte, dieses väterliche, mütterliche Gefühl dieser Franchise gegenüber, das trägt sich ja auch wahrscheinlich nicht mehr durch alle Generationen durch. Und für die Nächsten, die wollen halt Spaß haben und dann gibt's halt da ein Stadion, was halt, wir wachsen damit auf. Also ich glaube nicht, dass das wirklich viel zerbrechen wird. Ich glaube, dass die viel größere Gefahr sind andere Dinge. Also die viel größere Gefahr ist, dass genau dieses Unstete, was diese Franchise auszeichnet, was zu dieser Losing of Culture eben geführt hat, dass das eben noch lange nicht am Ende ist. Also wir haben jetzt, wenn wir jetzt uns die jüngste Vergangenheit schauen, den letzten Draft, das ist exemplarisch. Es war immer, wenn du dann das Gefühl hast, ich meine, ich weiß noch 23 so mit Joe Flacco, da hatte man auch immer so ein Gefühl von, hey, da haben die Browns irgendwie Spaß gemacht. Das war irgendwie witzig und auch mal wieder in den Playoffs und so. Es war ein bisschen verrückt und man hat ihn dann angefangen, also ich zumindest habe dann angefangen, so ein bisschen so zu ignorieren, diese ganze Deshaun Watson-Geschichte und zu sagen, naja, vielleicht gibt's ja irgendwie eine Hoffnung. Und dieser Deshaun Watson-Deal war mit Sicherheit das Dümmste, was aus der Leitungsebene der Browns kam in den letzten Jahren. Aber dann dieser Draft jetzt, da habe ich, also da weiß ich gar nicht, was da wirklich die Idee war. Und es ist ja so, also ich meine, mittlerweile, die schieben sich ja ein bisschen hin und her, wer jetzt eigentlich Shadur gedraftet hat und wer nicht und so. Aber es ist genau diese Unentschlossenheit. Und das ist für mich der Kern dieser Erfolglosigkeit, ist diese Unentschlossenheit. Und auch nicht sozusagen etwas wagen und nicht den langen Atem haben, sondern immer sehr schnell, also es wirkt immer, als kommen da nur Goldgräber hin, so. Also auch die Owner. Es geht irgendwie, jemand kauft sich das Ding, will damit irgendwas machen, es haut nicht hin und hat den Atem nicht, weil es eben nicht mehr im Besitz der Brown-Familie ist, sondern es gibt immer wieder irgendwelche neuen Owner und immer wieder wird neu angefangen. Da muss immer wieder ein neuer GM natürlich mitkommen und alles weitere.
Es steht natürlich gegen die Identität, ne? Das ist tatsächlich so. Also die Identität droht natürlich irgendwo durch diese Dinge, durch diese Permanenz auch, wie du sie gerade beschrieben hast, im Grunde wirklich auch verloren zu gehen am Ende des Tages. Und klar, es ist keine klare Strategie erkennbar. Man ist von der zweiten auf die fünfte Stelle zurückgegangen und hat sich einen weiteren Erstrunden-Pick für den nächsten Draft organisiert, indem man eben diesen Schritt zurückgemacht hat. Man im nächsten Jahr halt eben zweimal die Möglichkeit, in der ersten Runde einen Spieler auszuwählen. Alles prima, alles gut, aber wenn ich dann in der dritten und fünften Runde jeweils einen Quarterback mir organisiere, von dem ich am Ende des Tages nicht in letzter Konsequenz überzeugt sein kann, weil dann hätte ich ihn früher geholt, das ist einfach Ja, steht dem entgegen. Und das ist ja längst nicht das Einzige. Jetzt muss man wissen, die Browns haben ja auch in der Vergangenheit nicht immer nur schlicht ausgewählt im Draft. Aber letztlich ist das Zusammenstellen des Kaders war immer ein Grundproblem. Und im Grunde waren die Browns, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber das lässt sich wirklich an 2-3 Jahren festmachen, in den letzten 25 Jahren immer in einem permanenten Rebuild, also in einem permanenten Wiederaufbau, im Grunde diametral, ich hab mich wirklich ausführlich damit mal auseinandergesetzt, im Grunde bedarf es ja, um diese Culture of Losing zu verlassen, bedarf es ja gewisser Change-Prozesse. So muss ja durchlaufen, einen Prozess durchlaufen und diesem auch vertrauen, also trust the process, wo du am Anfang erstmal Vertrauen bildest, höhere Standards setzt und dann kannst du ans Gewinnen gehen, Talente ausbilden, kleine Dinge richtig machen, das Ding wandeln in eine Winning Culture letztlich. Und wenn du aber permanent dabei bist, Dinge erstmal wieder Löcher zu stopfen, wieder von Null anzufangen, wieder zurückzuspringen, eine Saison gut zu sein, in der nächsten Saison wieder durch fragwürdige Entscheidungen wieder den Schritt zurückzumachen und wieder von vorne anzufangen.
Ja,
aber ist es so eine selbsterfüllende Geschichte irgendwo, ne?
Ja, aber es ist, ja, was heißt selbsterfüllend? Ich glaube, das ist ja nicht so, dass, also die von der Ownership oder vom Management aus ist ja nicht self-fulfilling. Also die glauben ja, dass sie was Gutes tun, nur sie wollen so sehr auf Nummer sicher gehen, dass es halt nicht funktioniert, weil, also meine These für die Browns wäre, dass natürlich, dass die Fankultur hat sich eine Culture of Losing etabliert, die identitätsstiftend ist und mit der sie klarkommen, aber die sie natürlich alle geändert sehen wollen. Das schon. Das heißt, die Hoffnung ist da. Was wir in dem Management, auf Management- und Owner-Ebene sehen, und das seit den letzten 25, 30 Jahren, ist eher eine Angstkultur. Das würde, so würde ich das nennen.
Ja.
Es ist, was ich habe das Gefühl, diese Franchise und absurderweise durch das wechselnde Personal hindurch, ist immer getrieben von der Angst zu scheitern, obwohl es ein Teil ihrer Identität geworden ist. Also das ist das Verrückte daran. Aber es gibt nicht das. Das beste Beispiel ist Detroit, die genau diese Losing Culture oder die Culture of Losing, die sie hatten, komplett abgelegt haben. Sie konnten das verwandeln durch einen Kulturwandel. Und der hat auch was mit einem langen Atem zu tun. Die Kritik war sehr, sehr groß an Campbell am Anfang. Die haben das einfach durchgehalten und es ausgehalten und was gewagt. So sagt, wir trust setzen jetzt drauf.
Ja.
Genau, trust the process. Und das ist ein Satz, den hörst du beim Coaching oder beim Football-Training immer wieder. Ja, das ist ein Mantra im Football. Und das ist genau das, was du auf Leitungsebene der Browns eben nicht siehst. Das wird sofort reagiert. Wenn ein Quarterback nicht funktioniert, sofort der nächste. Deswegen hat man auch 5 in einem Raum. Und wenn irgendwie ein Coach nicht funktioniert, dann, ich meine, die Coaches haben auch in den letzten Jahren, also da gab es ja teilweise auch immer nur 1 Jahr, 2 Jahre. Also wenn man sich das mal durchguckt,
man muss Kevin Stefanski ist jetzt eigentlich absurd lange schon dabei und hat auch die mit Abstand meisten Siege, hat aber immer noch natürlich einen Rekord, dass er weniger Spiele gewonnen als verloren hat. Ja. Das ist irgendwo auch tragisch, weil man hält ja dann trotzdem, und das ist ja dann wieder auch so widersinnig, dass man irgendwie merkt, man kommt nicht weiter, aber den Coach, dem vertraut man dann an der Stelle, weil dann wäre es ja auch eigentlich eine denkbare Option gewesen, da vielleicht mal anzusetzen. Aber ja, so dreht sich das immer wieder im Kreis und letztlich ist es eben die Frage, ist das tatsächlich die Culture of Losing? Diese Permanenz, diese Wiederholung, diese Redundanz letztlich ja irgendwo.
Naja, sich das einrichten und definieren darüber, das ist definitiv da. Aber ich würde eben sagen, dass das eben, es gibt einen Kulturunterschied auf der Fanebene und auf der Ownership- und Management-Ebene. Und das unterscheidet die Browns von ganz vielen anderen Franchises, wenn sie auch viel verlieren. Es gibt oft irgendwie eine andere Art von oder es gibt eine gemeinsame Kultur, wie es in Detroit zum Beispiel. Oder es gibt so eine gegensätzliche Kultur. Aber ich sehe oben nur Angst und unten Hoffnung. Und das geht nicht zusammen. Also du wirst diese beiden Kulturen wirst du nie zusammenführen können. Das heißt, du brauchst jemanden, der da vertraut darauf. Und das fängt natürlich beim Owner an. Also der sagt,
das ist das, was ich meinte, ne? Vertrauen. Ja.
Genau, du brauchst Vertrauen. Und das ist das Einzige, was, aber da überschneiden sich dann diese beiden Kulturen. Da könnten die sich treffen, weil die Fans vertrauen natürlich irgendwie darauf, dass irgendwann mal wieder gute Zeiten kommen. Sonst würden sie da nicht hingehen.
Ja.
Sonst würden sie nicht so viel Geld für Merch ausgeben. Es ist eine Art von Hoffnung. Und Hoffnung ist immer auch ein bisschen auch Vertrauen auf etwas. Und das ist die Ebene, auf der sie sich begegnen könnten. Und das sieht man halt immer noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir das mit dieser Ownership oder so sehen. Also es wird, ja. Ich meine, im Moment, ohne jetzt wieder zu sehr in die sportlichen Details zu gehen, weil dafür sind andere Podcasts da, aber alles, was ich im Moment beobachte von außen, wirkt so, dass die nächste Implosion eine Frage der Zeit ist.
Ja, und zwar schon seit Jahren eigentlich eine Frage der Zeit ist. Man fragt sich immer, wann geht es tatsächlich los? Und das letzte Jahr war nicht besonders gut. Das muss man ja leider auch sagen. Je mehr ich mich mit den Browns beschäftigt habe, aber ich weiß, dass dir das auch so ähnlich gegangen ist, umso sympathischer sind sie mir. Und ich sage das so, wie ich es meine, mir als Franchise dennoch geworden. Weil ich irgendwo, ich sympathisiere gerne mal mit dem Underdog und mir gefällt in bestimmten Bereichen auch diese Underdog-Mentalität, die man da in Cleveland hat. Ich meine da jetzt eindeutig nicht das, den Elefanten im Raum, dessen Namen du eben schon genannt hast, das will ich eindeutig und ausdrücklich sagen, aber diese Fankultur gefällt mir und mir gefällt dieses, ne, dieses Dirtige. Das Dirty, das ist so ein bisschen dirty und das mag ich eigentlich
Dirtige
ganz gern.
Dirtige ist ein geiles Wort, Dirtige. Ich habe es gerade kurz wie Dörte mit Ö gelesen und dachte, was ist denn was Dirty? Okay, also Dirty, aber dieses Dirty-Ding, dieses Rough Dirty, ist halt, das ist wie so ein bisschen Cosplay. Also die behaupten das so von sich, die Fans halten das aufrecht. Das ist wieder die Hoffnung, ja.
Genau.
Und von der Ownership ist genau das nicht da. Diese Ownership sind keine Hunde. Das sind keine, es gibt dieses Dog-Bild. Ich habe Brown hat das kommt, ich kriege das jetzt nicht zusammen. Die Browns-Fan unter euch können mir das gerne bei Spotify drunter schreiben. Dieses Bild mit den Dogs, das kommt, glaube ich, von Brown selber, der die Defense als Dogs beschrieb und die gegnerische Offense als die Cats. Also, irgendwo kommt das her, aus irgendeiner Redewendung, glaube ich, ne?
Es sind diese beiden Cornerbacks, die dann in den 80er Jahren dann einfach gesagt haben, bei jedem Erfolg, den wir haben, haben wir uns immer so ein bisschen angebellt wie die Hunde. Sich dann übertragen auf die Fans.
Danke.
So war das in dieser Dog Pound Geschichte.
Genau,
aber bitte, ne? Also alle Browns-Fans mögen das gerne kommentieren. Es war 1985, ist das erst entstanden. Okay. Da hatten die Browns ja nochmal so eine kleine Phase, wo die Hoffnung nochmal, das ist schön, ich finde das auch großartig und mir war das ein Anliegen, dass dieses Wort Hoffnung hier auch auf jeden Fall eine große Rolle spielt, weil am Ende ist es ja das, was alles zusammenhält, ist die Hoffnung. Und das fände ich toll, wenn das am Ende des Tages nochmal auch vielleicht dasteht, dass man aus dieser Culture of Losing, und du hast es eben wunderbar auch mit Detroit, bei den Detroit Lions auch verglichen, die auch sieglose Spielzeiten hatten und wirklich, wo die Hoffnung schon dabei war, nochmal zu schwinden und dann aber dieser Mentalitätswechsel sich manifestiert hat und dann im Grunde auch so eine Eigendynamik entwickelt hat, möchte ich fast sagen, wo die Dinge angefangen haben zu klicken. Und natürlich stehen da, und du hast es wunderbar gesagt, dahinter steht auch ein Owner, der vielleicht auch sein Handwerk versteht und der auch versteht, eine Leitung zu sein und Dinge abzugeben und Dinge auch zusammenzuführen. Und solange das nicht der Fall ist, da bin ich ganz bei dir, wird das nicht dazu kommen können. Wenn natürlich ein Owner hingeht und mit seinem quasi Privatvermögen, querfinanziert noch ein wenig vom Staate Ohio, so ein Riesenstadion dahinsetzt, dann fehlt mir natürlich aber auch die Fantasie, dass sich das bis 2029, dass sich da im Ownership was ändert. Insofern fürchte ich, dass wir die Cleveland Browns auch in den kommenden Jahren eher häufiger mal beim Verlieren zusehen müssen, als dass wir ihnen zujubeln dürfen.
Ja. Also wir können zum Abschluss festhalten, was wahrscheinlich eine Culture of Losing sozusagen begünstigt oder
fördert,
ja, danke, ist am Ende immer eine Art Zaghaftigkeit oder Angst. Das ist zumindest bei den Browns der Fall. Man müsste dann mal bei anderen Teams nochmal genauer untersuchen, ob es da vielleicht andere Gründe dafür gibt, aber es ist wie so oft, und wir kennen diese Beispiele aus vielen Bereichen, dass in dem Moment, wenn man nichts wagt, dass dann ein Scheitern oft vorprogrammiert ist. Ich kenne das als Schauspieler auch von Filmproduktionen. Es sind die Filme, die an die wir uns alle erinnern, noch 30, 40 Jahre später oder 100 Jahre später, sind immer die Filme, die irgendwas gewagt haben, die eben nicht auf Nummer sicher gegangen sind. Da gibt es ein paar Ausnahmen, aber die sind nicht der Rede wert. Also normalerweise ist das Wagnis das, was belohnt wird. Auch von sowas wie Glück ist reagiert nur auf Wagnis.
Ja.
Und das ist eben das, was da fehlt.
Das Ungeheuerliche letztlich.
Genau. Ja, genau. Und als deutscher Schauspieler drehst du wahnsinnig viel Zeug, was auf Nummer sicher ist. Das ist sehr deutsch, eine sehr deutsche Kultur. Man versucht hier sowas immer auf sehr, sehr sichere Art und Weise zu machen. Es wird irgendwie abgesichert, dass das Publikum ganz klar vorgezeichnet ist und solche Dinge. Und das führt dazu, dass oft viele Filme nicht eben der große Wurf sind, weil eben der letzte Mut so fehlt. Und das ist, für mich gibt's immer, sowieso haben wir oft drüber geredet, ganz viel Verbindungen zwischen dieser großen Teamarbeit beim Film und der großen Teamarbeit beim Football. Die Strukturen sind doch teilweise tatsächlich ähnlich. Und es gibt, ich kenne das eben auch, dieses Beispiel zuhauf. Du brauchst jemand an der Spitze, brauchst jemanden, der vor allen Dingen mutig ist. Der kann Fehler machen.
Ja.
Und der kann auch Probleme haben oder der kann Schwächen haben. Das ist alles kein Problem. Aber der muss diesen Mut haben. Es ist noch nichts gewonnen worden in der Welt ohne Mut. Ja. Und das ist das, was dieser Franchise an der Spitze fehlt. Und solange sich das nicht ändert, kann man nur hoffen.
Na? Weiten wir den Blick und schauen von Ohio nach Europa. Für unser Thema Culture of Losing bietet sich aus der European League of Football speziell ein Team besonders an, die Cologne Centurions. Eine Parallele zu den Cleveland Browns ist die, dass die Centurions praktisch eine zweigeteilte Geschichte haben. Von 2004 bis 2007 nahmen sie an der NFL Europe, einer Vorgängerliga der aktuellen ELF, teil. Kompetitiv, aber letztlich nicht erfolgreich. So lassen sich die 4 Spielzeiten zusammenfassen. Es wurde mehrfach immer genau die entscheidenden Spiele, ob gegen die Amsterdam Admirals oder die Frankfurt Galaxy, verloren, sodass die frühen Centurions das einzige Team blieben, welches den World Bowl nie gewann. 14 Jahre vergingen, in denen es schlicht keine gemeinsame europäische Liga gab. 2021 starteten die noch am Leben befindliche ELF als eine von 6 Gründungsmitgliedern auch mit den Cologne Centurions, die sich praktisch neu gründeten im Jahr 2020. Und abgesehen von einer ausgeglichenen ersten, leider unter dem Eindruck der Covid-Pandemie stehenden 2021er Saison, gelang es den Centurions weder Kontinuität im Bereich der Coaches noch beim Spielerpersonal zu etablieren. Die Abwärtsspirale erreichte ihren Kulminationspunkt in diesem Jahr, in dem die Centurions gänzlich sieglos blieben und Stand heute einer ungewissen Zukunft entgegenblicken. So viel zur Einordnung des Centurions, und das sind auch die Argumente, warum diese Franchise hier Erwähnung findet. Jetzt haben wir tatsächlich das große Glück, eine Stimme aus der Mitte der aktuellen Cologne Centurions zu hören. Es ist die des Head Coaches der gerade abgelaufenen Saison, Jay Leonard. Jay Leonard spielte Mitte der 1990er Jahre bei den Arizona Cardinals in der NFL und bei den Hamilton Tiger Cats in der Canadian Football League. Seit 1997 ist er bereits in Deutschland, gewann auch in diesem Jahr mit den Hamburg Sea Devils als Spielertrainer den Euro Bowl und im Jahr 2000 mit den Cologne Crocodiles die German Bowl. Bei den Centurions war er auch 2021 und 2022 bereits als Defensive Coordinator im Trainerstab. Anfang diesen Jahres übernahm er dann als Head Coach. Hören wir, was Herr Tristan über die Kultur der Cologne Centurions zu berichten hat.
How did you manage as a head coach to keep up the spirit for all these players? Because the spirit was like, it felt invincible in a way.
I mean, it was nothing special I did. I mean, going into the season, we knew we had a late start and everything. And everybody that I talked to and recruited for this season knew that it was a season that was going to be a test of character, test of everything. They knew that we could possibly lose every game that we did. But they also knew that it was an audition. It's a year-long audition to stay in the ELF the following year. So the motivation was there because most of them love football and they want to be in the ELF and compete at the highest level. And yeah, every game we went into it, I told them, don't focus on the score, just focus on having fun and playing football, the game you love. So the motivation was more a family atmosphere, you know, like everybody preaches football is family. And I really hold that dear to my football team. Like, we stick together. We try to do a lot of things off the field together to have fun together. And, you know, just fight for your brothers. Don't worry about the score. Just fight for your brothers on the field.
Yeah, that came across. That was always the feeling that I got from the outside, that there's some kind of a team spirit and like some sort of a team culture that you were able to build there. And that was really, really impressive. And that was, you know, there are some teams in the ELF which were much more successful, but I didn't felt that kind of spirit. Like when I'm seeing like Nordic Storm, for example, they're really like arguing with each other, but they're really successful. But the team culture is I had the feeling that the team culture is not thoroughly built yet. They are on the way now because they're a new franchise and everything. And it was so different to see that from the Centurions, which felt like they're really, like you said, they're standing for each other on the field. And that's an interesting thing that you said about it's more like an audition, yeah. And did you, I mean, you said in the beginning of the season that you are trying to rebuild the Centurions now. Do you know anything about the perspectives for next year? Because nobody know really anything yet.
I mean, from what I've been told, is right after the championship game is when they will make their announcements about if the ELF will stay or it will change the EFA and everything. I'm positive right now that it's going in that direction. I'm seeing teams extending their coaches, extending their players. So there's something in the background, if you ask me, that says the ELF will still be there next year.
Yeah. And are you still planning to, what are your plans to like build the culture in Cologne further? Do you have like certain ideas or some certain things that you are planning to do? Is that concrete?
Yeah, of course. I mean, it's this second year. I mean, my goal this second year is to get as many Cologne players back to Cologne. I mean, if you look around the league, Dusseldorf, Frankfurt, Stuttgart, almost every team in Germany has players from Cologne. If you take those players off of those teams, they lose a lot of talent because most of the kids from Cologne are very talented. I mean, they won junior championships in the last 15 years, probably 8 times in Cologne, and the other times were in Dusseldorf. So Nordrhein-Westfalen has the talent, and I just want to bring it back to Cologne. A lot of people were saying, why didn't you just pay more money last year and get, you know, spectacular players? But that wasn't my goal, to go out there and try to win a championship in the first year. That's not how you build a program. That's how you win in 1 year, but then the next year you're in the same situation. I want guys that want to be in Cologne. It's not about the money. They just want to fight for their home city. That's why my goal this year is to get as many Cologne people back to Cologne as possible.
That's great that you said program, because that was the thing that I felt with you, that you are like you had the approach of like building almost like a college team or something, to have like a program to build up players, to build up a team, and to find a new identity in that kind of way, not like a championship identity, but somehow to cherish the losses and everything, to find some meaning in that. And that was really interesting, like, aspect of team culture that I felt. So,
I preach to my team on a daily basis about a dog mentality. This not D-O-G, but the D-A-W-G.
Yeah.
That dog mentality is never settle for anything less than your best. So every week you should be pushing to get better. And my guys know that. And a lot of my guys, they bought into it and they fought every week in practice. I mean, it was surprising to me, especially like in the middle of the season when you've already taken 6 thumpings on the head by 60 points, 70 points. It was surprising to me to still get 30, 35 people at practice.
Yeah.
It's usually when people stay, not coming to practice, I'll just show up at the game. Like back in the days in the GFL was like that. Once you start losing, guys stop coming to practice. And I was very surprised and very pleased with the team that they kept coming to practice.
What is it? What? So was it like this feeling of brotherhood that they all had.
Definitely. Because,
yeah. And did
it
you
definitely know, was a very close-knit
yeah.
group of guys. Yeah.
And did you learn something new for yourself that you said, okay, I learned something as a head coach for the future with this experience?
Oh, definitely. I mean, you can learn a lot of things from the situation I was in. What it taught me the most this year was patience.
Yeah.
Guys that have played under me as a DC in the past, as a head coach in the past in the GFL, they know that I'm very hot-headed.
Yeah.
This year it taught me a lot of patience and a T-note. And I think that made me a better coach to deal with my players, especially young players. We had a lot of young players. I mean, we probably had 30 rookies in the ELF this year.
Yeah, wow.
Yeah, this year definitely taught me a lot about patience.
Yeah, I mean, you have a your resume is pretty impressive. I mean, you were in the GFL and the youth teams with senior teams and everything. And you've been in the ELF for a long time now. And it's yeah, that's what I was thinking. What was your takeaway from it? So what did you learn? That's really interesting to hear that what you said about yeah, all these young people and what you learn about it. That's really interesting. Mm-hmm. Yeah. And is it like in the beginning of the year, I talked to some people at the FIBO, the fitness convention in Cologne at that mm-hmm. time, shortly before the season started. And everyone was like, yeah, Cologne will they won't win any games. Maybe the game against Berlin, that was some kind of hope. I had the feeling. But most of the people I talked to, they said, oh, it will be really hard for Cologne. And was it like, did you all accepted that as a fact? Or did you like had the feeling, oh, this is what they are thinking, but we will try to win. And when it is just one game or just doing one touchdown in the game, that this is like the thing that we want to reach, like Rocky, you know? I mean, Rocky, right. When Rocky knew in the movie that he can't win against Apollo Creed, but he said, I just want to I don't want to be knocked out. I just want to survive all the rounds. Yeah, something like this.
I mean, of course we went into every game trying to go out there and win. I mean, we had certain expectations that we could probably play good against Berlin because they were pretty much in the same situation we were. Yeah. But they picked up probably 30 veterans in the ELF against our 30 rookies in the ELF. And, the first game of the year in Berlin, I really noticed it. It was just a lot of nerves from the rookies. Mm. It was first game in the ELF. And then a lot of injuries came before the second Berlin game. So then it was kind of out of the picture that we might win that game. But the guys fought. We always went into every game with the intention to try to win and try to upset some people.
Yeah.
The game that pretty much impressed me the most was the first quarter of the Frankfurt Galaxy game at home. When we went out of the first quarter into the second quarter 6-6. That was very, very surprising to me because, on paper, Frankfurt is one of the best teams in the ELF, even if they didn't make the playoffs. On paper, they should have been one of the top teams in the ELF. And playing against 35 rookies and with a top team out there and holding them to 6 points in the first quarter, second quarter was a lot of, interceptions and special teams that got us, behind by 40 points. But I was very impressed with it, especially the way our defense performed this year. A lot of young guys on defense, and they stepped up a lot of times. I mean, they were on the field long times in games, with especially, sometimes our offense struggled and went three and out, three and out, three and out, three and out, so their defense stayed on the field, and they still fought against some tough teams sometimes, and they impressed me. I mean, of course, second half, they get tired, and they don't have the depth. We don't have the depth that everybody else has, and they get tired, and it shows. But first half of most games, I was very impressed with the defense.
Yeah. Yeah, it was really, really impressive. Is it like, we thought about, because the part of this podcast episode will be that we, and the guy that I'm talking to, we talked about what some teams are like in the NFL experiencing, like the Cleveland Browns or something, teams who are losing a lot, but they have this really big fan base and they're still believing, they're still come to the stadium. And I wondered, because everybody's talking about, winning culture.
Right.
So I was wondering, is there some kind of culture of losing? Or is there something of, how would you, is there a name for it that you say, when you have a season in front of you where you think, okay, we won't have a winning record in the end, but we somehow establish a culture and make sense of it all. Is it fair to call it like a culture of losing, or is there a better term for it? Because I never heard anything like it. Just like, you know, it's like the losing is always portrayed as bad. But it's the same with practice. I mean, failure is a goal of practice, right? Because then you can learn. And it's something I have always the feeling that in the public, it's the perception is different. When you're losing, the team is a bad team. But sometimes losing is a big part, a big step of developing something, right?
Right. Right. I mean, we definitely don't want to build a culture of losing. I mean, but you can, like you said, you can learn from that losing season. And I think what the guys learn from this season is to never give up.
Yeah.
You know, it's to fight until the end, no matter what, just keep fighting. And those 25 to 30 guys that were the heart and soul of this team is the culture that I want to keep in the future.
Yeah. Like,
for example, if we bring 30 veterans from other ELF teams that are from Cologne back to Cologne and add to, you know, some of the guys that were here last year, and just keep that same mentality as I'm going to play for four quarters, no matter what the score is, I'm just going to give it all I got. Eventually you're going to start winning because you have the talent and you have the culture then.
Yeah. I mean, we have some examples in the big leagues, right? Like Detroit Lions. Detroit Lions. My son, he's like 9 years old. In his age, the Detroit Lions, they are a successful team. You know, they're big, they're dogs, like I said. Yep. But for people like my age, it's like, oh, they've come a long way to get there.
Definitely.
So, yeah.
Definitely. I mean, me being from Detroit, I take that too. I mean, I love the head coach of the Detroit Lions. I love their mentality. I love that grit. You know, just keep grinding. And I take that and I push that onto my team also. I mean, I do think that the Lions did it the right way. They didn't try to like take free agents from here, there. They built their own program, drafted players, and then successful with that. I mean, the golf trade was probably the best trade they ever did in their life.
Yeah.
You know, I don't like golf. I mean, I love Matthew Stafford, and I was very upset with that trade, but it's probably the best trade they made in their life, and it made the team what they are now.
That's true. Yeah, that's the thing. I mean, that's really what it reminded me of. It was funny when I discovered that you are originally from Detroit. I was like, it makes so much sense now, because it reminded me a little bit of it. This thing of it's okay for now, but I remember that press conference after that 1 year. When it was like still everybody was still like not sure about it,
right?
How we'll end up in the Lions, and they were so confident. They were like, just give us time, and all this atmosphere. And that reminded me a little bit of it. So the Cologne Centurions were definitely the Detroit Lions of European football this year. Yeah. What is I have one question still left. That is, what is your personal wish for European football in general? For the future?
My wish and hopes and dreams for European football is just keeps elevating. I mean, from the time that I first showed up here, it has definitely come a long way. When I first came to Germany, I'm not going to say the year just because I'm so old. When I first came to Germany and was playing, guys, you would come to the game and little kids would be playing soccer outside of the game instead of playing football. And now, you go to a game and it's, you know, 3-year-olds are throwing the football around. Everybody's throwing the football around. So the culture of football has definitely advanced since I've been in Germany. And I just hope it just keeps on advancing. And, you know, one day it's as big as whatever the BBL is over here. You know, the BBL, when I first got over here, the BBL was similar to the GFL and the ELF. And it just blew up. And I'm hoping that that's what the European Football League does.
I hope so too. I'm always wondering because basketball, I played basketball when I was a kid, and I remember that that was like almost, like you said, like was the same like football. It was really like a niche. And it exploded through this national team games and tournaments. So I always think that maybe the key for the future is this national German team or something. Maybe this is this is maybe the way when we have like a proper world championship of American football that we maybe we can show the world there that this is definitely worth watching. and that more Germans tune into it like they do with basketball now. It's completely crazy how much Germans are watching basketball nowadays.
Yeah. Exactly. Yeah. I mean, it helps when you know your German national team wins the world championship too.
That's true. I think that's not in the nearer future for the football team of Germany. That will take a few decades still, I think.
Definitely. Yeah. I mean, that's the same for American soccer. We're not winning no world championships either.
That's true. Oh, man. Okay. Coach, thank you for talking to me or talking to us to our podcast.
Thank you for having me.
Yeah. I mean, I could talk hours for you now, but I had these questions on my mind, like really from the beginning of the season when I saw the first interview that you did. And I was watching it closely, and it was really, really a great thing now talking to you about all these questions that were building up over the last months. And I'm really, really lucky to have you, really happy to have you on the podcast. Thank you, Coach.
I appreciate you having me.
Yeah, hope to see you next time. Okay. All the best.
Anytime you want.
Yeah, bye.
All right, bye-bye.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.